Zunächst mal danke für die Vorstellung und natürlich auch die Einladung. Und besonderen Dank an die noch hier gebliebenen, die letzten Hartgesottenen. Der heutige Vortrag, also wie gesagt, dieses Dissertationsprojekt steht erst am Anfang, also es wird nicht um eine Dissertation gehen, zum Glück. Und ich berufe mich heute auf was anderes, und zwar, hier sieht man es eh schon ganz unten, es gibt ein Forschungsprojekt vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Medienkunstforschung, das nennt sich Netzpioniere.at und soll nächstes Jahr abgeschlossen sein, eben zur Kulturhauptstadt Linz, wie das sich dann nennen wird. Und ein Teilprojekt davon ist die Public Netbase, die, man sieht das auch hier oben, mittlerweile schon eine Tote ist. Und ich werde versuchen, anhand dieses konkreten Beispiels ein paar Interventionsformen darzubringen. Also es wird weniger jetzt um Theorie oder um sehr, wie in den vielen vorigen Vorträgen, um Tiefen der Theorie gehen, als eher um konkrete Praxisbeispiele. Nichtsdestotrotz bringt mich dieser geografische Sprung nach Wien, wo die Public Netbase angesiedelt ist oder war, gleich mal auch zu Foucault. Der hat nämlich einmal behauptet, dass wir heute in einem Zeitalter des Raums leben. Damit meint, wollte er sich absetzen im Gegensatz zur Zeit, die davor beherrschend war. Und wie Foucault in seinem Vortrag im Pariser Cercle, die Tüte architecturale, am 14. März 1967 weiter ausführt, ist dieses Zeitalter, ich zitiere, ein Zeitalter der Gleichzeitigkeit, des Aneinanderreihens, der Nahen und Fernen, des Nebeneinander und des Zerstreuten. Die Welt wird nicht so sehr als ein großes Lebewesen verstanden, das sich in der Zeit entwickelt, sondern als ein Netz, dessen Stränge sich kreuzen und Punkte verbinden. Der Text lautet oft von anderen Räumen. Das Problem des vernetzten Raums führt Foucault dann zu einer etwas eigenwilligen Definition einer konkret verwirklichten Utopie. Also man weiß, dass Utopie kommt aus, von den griechischen Worten U, dem Nichts, und den Topos als Ort. Also es ist ein Irgendwo oder ein Nirgendwo und sozusagen sogar ein Unort, also ein zutiefst irrealer Ort. Die Heterotopien, so nennt er nämlich diese, sind, Zitat, Gegenorte, in denen all die anderen realen Orte, die man in der Kultur finden kann, zugleich repräsentiert, in Frage gestellt und ins Gegenteil verkehrt werden. Die Heterotopien bilden also Gegenräume. Foucaults Beispiele sind unter anderem Gärten, Friedhöfe, Irrenanstalten, Bordelle, Gefängnisse, aber auch die Dörfer des Club Mediterranee, in dem eben diese Gegenorte Illusionen schaffen, welche die Wirklichkeit selbst unterwandern. Und meine These würde nun lauten für den heutigen Vortrag, dass der digitale Raum als computermedial erzeugter Sinnhorizont selbst einen solchen Gegenort, eine solche Heterotopie darstellt oder zumindest dargestellt hat einmal, vor allem Anfang der 90er, worauf sich diese Texte auch beziehen, hauptsächlich in dem Buch. Der Cyberspace als virtualisierte Realität, welche gleichsam den Horizont möglicher Erwartungs- und Sinnstrukturen ausmacht, während das Computernetzwerk die hierfür nötige Infrastruktur liefert, bildet damit nicht nur ein strukturelles, sondern immer auch ein kulturelles Phänomen. Als die vom Institut für Neue Kulturtechnologien, so geht das, Public Netbase eben, also das Institut, die vom Institut so ins Leben gerufene Medienkunstplattform Public Netbase 1994 mit einem eigenen Server auf dem Rechner des Wiener AKH online ging, was auch sehr eine eigene Geschichte wiederum ist, steckte das Internet, also das heute vielleicht wichtigste Computernetzwerk, noch in seinen Kinderschuhen. So waren die Erwartungen und Hoffnungen, die in der Vergangenheit immer wieder in diverse Medien gesteckt wurden, also man denkt an Radio-Utopien, Kino-Utopien, Video-Utopien und so weiter, von einer utopischen Vorstellung der individuellen Befreiung, in dem Fall sehr viel vom Staat oder dem Monopol oder dann auch vom Körper selber geprägt. Public Netbase versucht an die Stelle einer solchen Cyber-Utopie schon früh einen kritischen Blick auf unsere zunehmend von Informationstechnologien geprägte Gesellschaft zu werfen. Abseits einer gnostischen Cyberutopie eröffnete sich damit für die künstlerische Praxis eine Perspektive, die den Kampf um kulturelle Hegemonien aufzunehmen versuchte. Mit der Ausdehnung des demokratischen Horizonts und der Einforderung wie Radikalisierung demokratischer Prinzipien erweist sich kritische Medienarbeit hier vor allem als diskursive Praxis. Die Rolle neuer Informations- und Kommunikationstechnologien lag in den Augen dieser eben frühen Netzpioniere, man kann darüber streiten, aber nicht, ob der Name zutreffend ist, aber diese Idee lag eben in einer doppelt angelegten Strategie. Zum einen sollte der hegemoniale Alltagsverstand mit Hilfe alternativer Informationskanäle aufgebrochen, zum anderen die dadurch freigesetzten Antagonismen durch neue Kommunikationsnetze in verhandelbare Positionen verwandelt werden. Das ist sowas, was man in den 90er Jahren sehr oft unter Tactical Media verhandelt hat. Somit stand für Public NetBase von Anfang an fest, sich nicht einer virtuellen Imagination der neuen Medien hinzugeben, sondern die aus dem Gebrauch neuer Informations- und Kommunikationstechnologien entstandenen Kulturpraxen in den urbanen Raum selbst hineinzutragen. Die moderne Stadt bildet dabei eine hybride Mischung aus physischem und digitalem Raum, dessen architektonische Gestalt von einer Vielzahl an Datenströmen überlagert wird. Und eben diese Datensphäre enthält neben den mobilen Kommunikationstechnologien, wie etwa Telefon, Laptop und so weiter, auch stark expandierende Überwachungssysteme, wie, glaube ich, der vorige Vortrag sehr gut gezeigt hat, und die immer tiefer in das Stadtbild eingreifenden Werbemedien, bis hin eben zur kompletten Veränderung des Stadtbildes. Man denke an die WM 2006 hier oder auch die EM 2008 in Wien bzw. Österreich. Mit Foucault ließ es sich also zeigen, wie dieser urbane Raum einer weitgehend offenen Projektionsfläche für individuelle und gesellschaftliche Praktiken, Lebensformen, Kulturmuster, Wissen, Macht, aber eben auch den Herrschaftsstrukturen selbst bietet. Angesichts des rasanten Vordringens der neuen Technologien in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens gewinnt die künstlerische Praxis mit elektronischen Medien unseres Erachtens eine immer größere Bedeutung. Der städtische Raum bildet somit das Handlungsfeld selber, auf welches mittels Konfrontation, Agitation und Intervention neue Öffentlichkeiten geschaffen werden. Aber es gibt hier natürlich auch noch diese klassischen Formen der Kommunikationsguerilla, weil zum Beispiel die Barbie Liberation Army, die ja wirklich dann realisiert wurde, auch im realen Raum, nämlich von Artmark, eine New Yorker Netzkunstplattform, wurde so realisiert, dass praktisch es wurden Barbies geklaut und so eine Soldatenpuppe, die wurden dann ihre Sprachmodule einfach ausgewechselt und wieder zurück in ihre Regale gebracht. Das führte dazu, dass eben unter dem Weihnachtsbaum plötzlich die Barbie nur noch mehr Kill, Kill, Kill schrie und der Soldat ständig shoppen gehen wollte. Ausgehend von dieser nur mehr stattfindenden Repräsentation und Kontextualisierung von Public NetBase, auch nicht gerade die beste Wortwahl, aber sie ist nun mal so, gilt es, die Debatte um den öffentlichen Raum noch einmal aufzugreifen und nach dem Potenzial zeitgenössischer Kunstpraxen zu fragen. Insbesondere die zunehmende Privatisierung der öffentlichen Sphäre zugunsten kommerzieller Profitinteressen sowie eine um sich greifende Sicherheitsparanoia staatlicher Stellen verlangen nach neuen Strategien der Gegenmacht. Hohes Wort. Dass die hierzu erforderliche Öffnung von nach außen hin abgeschotteten Diskursräumen nicht ohne Konflikte erfolgt, zeigt die 12-jährige Geschichte von Public NetBase. Deren Verlauf war durch eine sehr starke Vielzahl an politischen Auseinandersetzungen geprägt. Ich weiß nicht, manche Beispiele sind auch über den Raum bekannt. Ich weiß nicht, ob irgendjemand hier im Saal schon mal was von Public NetBase vorher gehört hat. Nein, wahrscheinlich. Doch, okay. Also einerseits gab es einmal diesen FPÖ-Kulturkampf. Ich glaube, von der FPÖ hat jeder schon mal gehört. Spätestens nach dem letzten Verkehrsunfall. Es gab da einen eigenen Kulturkampf gegen die feministische Diskursreihe Sexnetz 1998, die dann auch mit einer Unterlassungsklage gegen Jörg Haider geendet hat. Proteste gegen die schwarz-blaue Bundesregierung, vor allem zwischen 2000 und 2002, wo der damalige Kanzler Wolfgang Schüssel gerade die Internetgeneration sozusagen als die Speerspitze des Protestes ausgemacht hat. Wer weiß, was er noch alles so imaginiert hat. Und letztlich aus dem Rauswurf der Public NetBase selbst aus dem Wiener Museumsquartier Anfang 2002, was so ein relativ großer Bruch war. Und genau diese Geschichte wurde dann letztlich auch mit der Streichung der Basisfinanzierung durch die Stadt Wien am 11. Jänner 2006 beendet. Im Rückblick lassen sich so interessante Positionen aufzeigen und ihre Relevanz für eine kritische Medienarbeit darstellen. Vor allem zwei Kunstprojekte möchte ich heute vorstellen, die beide beispielhaft für die kritische Auseinandersetzung mit symbolischen, aber auch sehr realen Herrschaftsverhältnissen stehen. Zum einen das unsichtbare Theaterstück Nike Ground, Rethinking Space, zum anderen die zivile Gegenüberwachungsanlage System 77, CCR. Ich habe zu beiden ganz kurze Videos mitgebracht und ich denke, angesichts der fortgeschrittenen Stunde kann das auch nicht schaden. Die zunehmende Semiotisierung des öffentlichen Raums führt heute zu der entscheidenden Frage generell, inwieweit die Stadt nur noch ein positives Image auszustrahlen hat oder aber ihre Rolle als ein umkämpfter Ort sozialer, kultureller und auch wirtschaftlicher Interessen natürlich beibehalten werden soll. Ich denke, was in Hamburg ein prominentes Beispiel in dieser Richtung ist, ist das Wuchern kollektiver Wunschproduktion im Hamburger Park Fiction. Ich bin mir nicht sicher, ob diese konstituierende Praxis, wie sie sich hier nennt, noch immer anhält oder ob die mittlerweile schon das Archiv explodiert wurde und das war das Letzte, was ich hörte vielleicht mehr dazu in der Diskussion. Und die Semiotik, was jeder weiß, betrachtet Kultur in diesem Zusammenhang als Kommunikation, wobei letztere als Sendung von Botschaften auf der Grundlage von gesellschaftlich akzeptierten Codes verstanden wird. Und es sind eben genau diese Codes, die ein bestimmtes System von Symbolen repräsentieren und deren Definition die kulturelle Hegemonie über den Alltagsverstand festschreibt. Die symbolische Herrschaft der Informationsindustrie, die neben den Fernsehbildschirmen mittlerweile auch ganze Gebäude und Landstriche besetzt, bedeutet daher einen direkten Angriff auf kulturelle Ausdrucksmöglichkeiten jeder Gesellschaft. So bewirkt vor allem die symbolische Dominanz der Markenindustrie gerade in jüngster Zeit eine zunehmende Verschiebung der Grenzen zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen, wodurch der an und für sich offenstehende Raum in semi-öffentliche Räume transformiert wird. Dieser Privatisierungsprozess, wie er sich etwa an Bahnhöfen, zentralen Plätzen oder Einkaufszentren vollzieht, impliziert dabei immer einen Ausschluss weiter Teile der Öffentlichkeit. Angesichts dieser Entwicklung bietet vielleicht, können auch noch darüber reden, die kritische Auseinandersetzung mit eben diesen neuen Kulturtechnologien zahlreiche Ansatzpunkte für eine neue künstlerische Praxis. Und die Arbeit von NetBase richtete sich eben daher sehr früh schon immer wieder auf Wiederaneignungsstrategien des urbanen Raums, der sozusagen als Ort medialer Inszenierung beispielhaft für die symbolische Ordnung bestehender Herrschaftsverhältnisse steht. Ein Verständnis taktischer Medienarbeit zur Thematisierung kultureller Vereinnahmung bietet hierbei das von Public NetBase gemeinsam mit dem italienisch-transnationalen Künstlerkollektiv, das jetzt zum Mitschreiben, 01001011110110101.org, so die Gruppe, im Herbst 2003 für die Wiener Öffentlichkeit inszenierte Projekt Nike Ground veranstaltet wurde. 4 Wochen lang suggeriert ein gläserner Hightech-Pavillon, den man hier auch ganz schön sieht, die unmittelbar bevorstehende Umbenennung des historischen Wiener Karlsplatz in Nikeplatz. Neben diesem weithin sichtbaren Zeichen kündigt eine Website zudem die Errichtung eines 36 Meter hohen, mal sehen, ob es da ein Foto gibt, nee, hier leider nicht, egal. Also kündigte diese Webseite die Errichtung eines 36 Meter hohen Monuments in Gestalt des Firmenlogos, also man kann sich es vorstellen, kündigte diese Errichtung eben an und löste in Politik, Medien und auch der Öffentlichkeit heftige Reaktionen aus. Und dazu möchte ich vielleicht mal das erste Video gleich zeigen.
Historisch gesehen ja sich verwurzelt und Nikeplatz einfach dann im Kommerz umzusetzen, ist ja eine echt heftige Entscheidung.
Wir haben interessierte, politisch interessierte junge Leute da. Das ist schön, dass man sieht, dass sie die junge Generation auch wirklich Fragen hat und stellt.
In Nikeplatz, das ist nicht leider. Da machen so kleine Kinder machen die Schuhe und dann wollen sie sich so groß aufspielen.
Es gibt da ja viele Befürchtungen zu den zum Beispiel Produktionsverhältnissen. Da versuchen wir zu informieren und zu zeigen, Nike ist nicht das Schreckgespenst, zu dem es häufig gemacht wird.
Our life is sponsored. It's here that we make publicity for free with our bodies every time we wear branded clothes. It's more than natural that now we have the desire to manipulate these symbols that we see every day.
Man kann sich nur wundern, das ist ja verrückt, was alles verkauft wird. Ich meine,
was ich nicht richtig finde, ist, wenn die hier Logos hergeben.
We will erect the monument right in the middle of the Nikeplatz, just 100 meters from here. that's what we are about to build for your pleasure.
Unfortunately, what Nike is doing is just the reality of the corporate world.
Wenn man sich die Architektur anschaut, alles eben alte Bauten mit, ich weiß nicht, mit künstlerischem Wert, mit historischem Wert und dann so etwas.
Das ist eine Sauerei. Eine große Frechheit.
Ja, eigentlich, weil der ist für alle da und ich finde es so ausbleiben.
Na, also kann ich äußere mich nicht weiter dazu. Nike sind für mich Schuhe und damit hat sich das erledigt. An dem wird immer dran gepickt, das ist doch ein Spaß.
We are designed for this very special occasion, a new model. The Ground 293. Here it is. These branding shoes use the color of the Nike monument and display the new Ground logo. With the Nike Ground mission, we plan to encase the city with our values and style to bring inspiration and innovation to you folks. Rethinking space, feel the ground.
Nike Ground is a huge urban performance. It's a theater show settled in Vienna.
It's quite bizarre, to be honest. Yeah, so, but I think it's pretty cool.
Karlsplatz is the stage. The actors are the fake Nike representatives, the telephonist, the web designers, the public relations guy. And then you have the spectators, of course, the unaware spectators, which are the Viennese.
Ich fände es schräg, aber doch irgendwie gut, weil in Wien passiert ja eh nichts.
So what we do with our performance is to reverse the brand and to a simple icon, just to a new design, and to give it back to the streets, to the people where it was stolen from.
Ja, ich glaube, denen gehört eh schon alles, also dann sollen sie auch dafür zahlen.
That's a part of commercial life. I mean, without money, how could you do things without money? I mean, that's perfect. Yeah. Perfect, wonderful.
I think it is our duty to directly intervene into urban and media space, to bring up the issues of symbolic domination in public space by private interests. We see Nike Ground as a statement for the artistic freedom to manipulate the symbols of everyday life. Zero one zero zero one zero one 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 zero one zero one one zero one dot org.
There's no finishing line.
Thank you. Die Geschichte ging dann weiter, wurde dann eigentlich nochmal ziemlich paradox. Der Nike International verklagte Public NetBase schließlich, nachdem das Ganze aufgeflogen war, in der Höhe von 78.000 Euro und zwar wegen einer Verletzung des Markenrechts. Damit rückt eben eine weitere Frage der künstlerischen Arbeit in den Mittelpunkt. Dürfen Kulturschaffende mit den Symbolen der Alltagskultur, zu denen Nike seinen Swoosh ja gerade immer machen will, frei umgehen oder können Firmen die Verwendung ihrer Zeichen unter Verweis auf das Copyright verbieten? Dass die vorgetäuschte Aktion im Grunde gar nicht so weit von der Realität entfernt lag, zeigen die von Nike seit einigen Jahren errichteten Erlebniszonen in urbanen Räumen. So ist das weltweite Interesse an der Installation auch damit zu erklären, dass mit dem Nike-Platz-Trick die wichtige Funktion einer zeitgemäßen künstlerischen Praxis verdeutlicht wurde, die sich mit den realen Produktionsmitteln einer zunehmend von Medien und Technologien bestimmten Gesellschaft auseinandersetzt. Der künstlerisch reflektierende Umgang mit Zeichen der Alltagskultur und den symbolischen Inszenierungen der Stadt selbst steht dabei meines Erachtens beispielhaft für neue Formen der Interventionen im öffentlichen Raum. So war auch die Wahl des Ortes in dem Fall wirklich keineswegs willkürlich. Die Aktion wollte nämlich einen konkreten Impuls für den heftig oder damals heftig diskutierten Kunstplatz Karlsplatz liefern. Der Versuch, die Gegend, von Otto Wagner damals als solche bezeichnet, also länger her natürlich schon, also diese Gegend vor der Karlskirche für zeitgenössische Kunst zu öffnen, scheiterte doch letztlich an der Wiener Kulturpolitik. Und das zeigt, glaube ich, einen guten Teil von Wien, aber auch darüber hinausgehen. Anstelle des viel zitierten Kunstplatzes, wo sich der kritische Kultur- und Mediendiskurs gleichsam unterirdisch verfestigen hätte sollen, es wurde nämlich tatsächlich, die U-Bahnen wurden umgebaut und dadurch wurden Räume frei, wo sehr viele Initiativen angefragt hätten und am Anfang auch die Zusage bekamen, unterzukommen, unter anderem auch Public Netbase, aber auch das Diskurslabor Depot. Also statt diesem Kunstplatz entstand Österreichs erste Schutzzone, die mit neuem Lichtkonzept, polizeilicher Ordnung und Nulltoleranz gegenüber der Drogenszene signalisieren wollte. Zudem, ähnlich wie auch am Hamburger Hauptbahnhof, ertönt nun mehr Lautsprecher von Mozart, aus den Lautsprechern Musik von Mozart, um die marginalisierten Gruppen zusätzlich nochmal zu vertreiben. Der sicherheitspolitische Aspekt stand dann auch im Mittelpunkt einer weiteren Aktion von Public Netbase am Wiener Karlsplatz, und zwar unter dem Slogan Eyes in the Skies for Democracy in the Streets. War das gemeinsam mit dem slowenischen Künstler Marko Pejan, bekannt von Makrolabs, konzipierte System 77 CCR als fiktive zivilgesellschaftliche Gegenüberwachungsanlage vom 13. bis 27. Mai 2004 präsentiert worden. Unter dem Eindruck der am Anfang bereits erwähnten Donnerstagsdemonstrationen gegen die schwarz-blaue Bundesregierung sollte die Gegenüberwachung, in dem Fall mit unbemannten Flugobjekten der Zivilgesellschaft, nun endlich den nötigen Informationsvorsprung gegenüber Geheimdienst, Armee und Polizei ermöglichen. Ein Video vielleicht noch? Wir sind noch in der Zeit, oder?
On two premises. One of them is political and one of them is technological. System 77 CCR is a project that works on two main levels. One of them is connected specifically to Vienna, to the Viennese situation, to the situation of the history of the protest movement from the year 2000 between those demonstrations. Which was quite a classical clash between civil society and the powers of the state. The civil society was technologically not empowered, let's say.
Ich darf Sie im Namen von Public Netbase und dem Konsortium System 77 Counter, Civil Counter Reconnaissance begrüßen. Ein ziviles System zur Gegenüberwachung, das heute erstmals hier präsentiert wird nach dem Motto Eyes in the Skies, the Goddess in the Street.
Civil society can equip itself with the latest UAVs and actually carry out grassroots surveillance with the most powerful modern machines. So if we want to put an end to this new Cold War that's pitting the citizenry against our own public administrations, we have to reach a state of mutually assured deception.
Könnten und den privaten Überwachungskameras tatsächlich Flügeln wachsen und in Form von unbemannten kleinen Flugzeugen am Himmel herumschwirren.
Das Konsortium von Elektronik- und Rüstungsbetrieben nutzt die Aufklärungstechnologie seit geraumer Zeit für private Überwachungsprojekte, um Beweise zum Beispiel bei Übergriffen der Polizei sicherzustellen. Ein Rechtsgutachten der EU gutiert den privaten Einsatz von Überwachungstechnologien zum Schutz der Menschenrechte und lässt diese auch für Kunstprojekte zu.
Polizeiarbeit hat sich an Regeln zu halten, ist dem Rechtsstaat verpflichtet. Kunst ist frei.
Naja, staatliche Überwachung ist ein Riesenthema.
Also ich denke mir, man muss sich immer bewusst sein, wenn ich auf Sicherheit setze und Überwachung, wird es ein Stück weniger Freiheit geben.
Ja, es kann zu Verwechslungen kommen, es kann zu Fehlinterpretationen kommen, also es lädt zu Missbrauch ein.
Das andere ist natürlich, im Zweifelsfall ist es wahrscheinlich besser, eine Ausgeglichenheit zwischen Staat und nichtstaatlichen Organisationen, als ein einseitiges Übergewicht.
Naja, die, die es betreiben, halten es für sinnvoll. Ich halte es eher für die andere Form des Terrorismus.
Okay, so what we have here is a typical setup for control of a UAV. And on the left-hand monitor, we actually see the typical sort of reconnaissance product that would come out of a UAV. Synthetic aperture radar technology is very precise, and that's why it's used. It's one of the preferred technologies to sort of monitor urban space, because it has a very high three-dimensional resolution.
Also wir leben in einem Überwachungsstaat. Wir werden vollständig vom Staat kontrolliert. Also der Bürger könnte sich schützen, nicht? Das ist ja der Sinn dieser Sache, nicht? Wäre eine gute Idee. Dem könnte ich durchaus etwas abgewinnen.
Bei System 77 kann man was sehen, was man in der Antike Parresia genannt hat, nämlich die Kunst der riskanten Widerrede, dass sich Menschen, auch wenn sie ziemlich übermächtigen Mächten gegenüberstehen, einfach trauen, was dagegen zu setzen. Es dreht sich nämlich nicht um den großen Unterschied zum Big Brother oder zur Präsenz der Polizei, sondern um die kleinen Vorsprünge, die eben solche antistaatlichen Gruppen haben können.
The idea behind the consortium is that it sort of takes what is out there and turns it around. To fly a UAV in civilian airspace with civilian control to control the powers of the state.
Das EU-Gutachten war übrigens gefälscht natürlich. Diese unbemannten Flugobjekte gibt es aber wirklich. Also wer mal einmal die Chance hat, Marco Payan irgendwo zu sehen, das ist sehr beeindruckend. Dass die Idee einer solchen zivilgesellschaftlichen Gegenaufklärung durchaus zu Nervosität führte, zeigten nicht zuletzt die Kommentare aus dem Innenministerium. Und zwar ganz kurz Ernst Strasser, den ehemaligen Innenminister. Die von staatlicher Seite vorangetriebene Ausweitung, so eben das Innenministerium, also diese Ausweitung der Überwachungssysteme, stellen keineswegs, Zitat, einen Freibrief für sogenannte Gegenüberwachung dar. Dabei ist zu beachten, dass die schleichende Privatisierung des öffentlichen Raums ja nicht zuletzt in einer Auslagerung der öffentlichen Sicherheitsagenten an private Unternehmen besteht. Die legale Überwachung durch Dritte, wie man das so schön nennt, fördert dabei die Akzeptanz von Überwachungs- und Kontrolltechnologien in all unseren Lebensbereichen. Entgegen dieser zunehmenden Enteignung des öffentlichen Raums und der damit zusammenhängenden Rechte bedarf es somit konkreter Strategien der Wiederaneignung. Ich nehme mal, das gestrige Radioballett war auch ein gutes Beispiel dafür. Foucaults anfangs erwähntes Konzept der Heterotopien ist also immer auch in Zusammenhang mit einer spezifischen Form des Gegendiskurses verbunden, die durch die neuen Kulturtechnologien geschaffenen Räume, welche sich heute eben als hybride Mischung aus physischem und digitalem Raum zeigen, sind immer auch Orte des widerständigen Lebens. Hier spricht die Parresia als freie, öffentliche und aufbegehrende Rede, was eben Gerald Raunig gegen Ende des Videobeitrags erwähnt hat. Hier sei kurz nur erwähnt, in dem Fall verwende ich nur den einseitigen Begriff der Parresia, weil es ja eigentlich eine Doppelstrategie oder die Genealogie davon kommt. Der Parresiastes in Athen der Antike, freilich eben nur ein einzelner, freier Mann, spricht also die Wahrheit, aber nicht, weil er jetzt im Besitz der Wahrheit wäre oder weil irgendeinem Geständniszwang unterliegt, sondern weil er im Wahrsprechen immer ein Risiko eingeht. Also er muss sein Leben aufs Spiel setzen. Nicht so sehr vielleicht unbedingt sein biologisches Leben, aber vor allem sein soziales Leben. Und eben diese riskante Form der Intervention muss auf Grundlage bisheriger Praxen weiterentwickelt werden, sowohl im virtuellen als auch realen, im symbolischen wie im physischen Raum. Die verschlossenen Räume müssen wieder eröffnet werden, einerseits durch das Aufdecken, Stören und Veröffentlichen der herrschenden Strategien der Enteignung, sei es jetzt durch Wirtschaft oder Staat, wie die beiden Beispiele gebracht haben. Andererseits aber auch durch das spezifische Herstellen von Öffentlichkeit an jenen Plätzen, die durch diese Enteignung bedroht sind. Hierzu bedarf es eben widerständiger Orte als Orte des Gegenangriffs, wie sie unter anderem von Public Netbase repräsentiert wurden. Denn ohne diese Heterotopien, so Foucault am Schluss seines Vortrags von 1967, Zitat, versiegen die Träume. An die Stelle des Abenteuers tritt dort die Bespitzelung und an die Stelle der Freibeuter die Polizei. Danke.
Hallo, ah ja, Rocco Lottini vom Schattenberg Day. Haben die bei dieser Aktion 77 CCR tatsächlich New AV über Wien kreisen lassen in der Zeit oder war das nur simuliert?
Simuliert.
Das wurde nur simuliert. Die haben kein Flugzeug rumschwören lassen.
Nee, einer der Vorteile von Google Maps ist ja, dass es wirklich ziemlich echt aussieht, sagen wir so. Aber tatsächlich, es gibt die UAVs, gibt es wirklich. Also Marco Pejan hat einmal es geschafft, die in Slowenien fliegen zu lassen und hat eine Art Forschungslabor irgendwo, ich weiß es nicht genau, irgendwo im, auf einem der Pole auf jeden Fall.
Ja, ich fand ganz toll, dass Sie Nike Ground gezeigt haben, weil es ist ja ulkigerweise eine neue Wiederkehr der Site-Specific Art der Situationisten. Also Brüssel, Amsterdam und ulkigerweise auch in Wien gab es eine First Vienna Working Group. Also es gibt eine Geschichte des Wiener Situationismus, die immer so zwischen Witz, Ironie war. Und was aber neu ist, und das haben Sie ganz toll mit Foucault gezeigt, es ist ja auch eine Mischung aus der Semiokratiekritik von Graffitis, wie Baudrillard beschrieben hat, und Jenny Holzer. Und was aber dieser Gruppe so gelungen ist, deswegen glaube ich jetzt kunsttheoretisch, gefiel es mir besonders gut, weil mit diesem Rethinking Place, also die imaginäre Macht von Nike, wird durch dieses seltsam romantische, wir wollen unser altes Wien behalten, also die ganzen Interviews, erzeugt ja um das Museumsquartier herum, wobei das ja sehr lebendig ist, wie eine Unruheherd heute, finde ich immer noch, erzeugt ja diese seltsam romantische Anti-Amerikanismus-Kritik, die wir schon in Österreich eine lange Tradition kennen, ja, seit Kubin. Insofern schien mir das, Sie haben es ja wunderbar beschrieben, besonders gut situationistisch in diesem guten Sinn sein. Und was ich nur beobachte, ist eine verbreitete, ja, neo-existenzialistische Praktik mit politischem Anspruch. Und deswegen, glaube ich, ist Nike Ground ja paradigmatisch wichtig für vergleichbare Sachen. Also nur so als Hinweis.
Also absolut, natürlich, da sind die Wurzeln gesehen, auch in der Arbeit. Vielleicht nur zu dem konkreten Ding, das mit Karlsplatz ist tatsächlich sehr interessant, weil die Aussagen immer dahingehend historischer Karlsplatz als Monolith sozusagen. Wenn man sich mit der Geschichte des Karlsplatz auseinandersetzt, deswegen das Zitat von Otto Wagner, war immer ein Problem, eine Verkehrsader wurde dann über platt. Also es war nie eine Art eines historischen Dings. Und es ist sehr eigenartig, dass im Endeffekt dann genau diese Repräsentation wieder stattgefunden hat. Also man hat einfach ja, den Park neu geschnitten, Lichtkonzepte errichtet und dann eine Schutzzone draus gemacht. Bei MQ würde ich widersprechen, weil ich glaube, dass das zwar das Grundkonzept in den 80er Jahren durchaus sehr stimmig war, als Idee einer neuen Werkstättenproduktion, aber mittlerweile genau denselben Weg gegangen ist, nämlich in Richtung ja, alter Musealisierungsstrategien. Und im Museumsquartier einfach ein toter Ort ist mittlerweile. Ja, okay, als Festival, aber es ist natürlich keine fixierte Einrichtung. Aber wir haben die Creative Industries mittlerweile im Quartier 21, vielleicht zu Anti-Amerikanismus und Teilen des Antisemitismus, dass das Stiftung Leopold, die sich jetzt gerade erfolgreich wieder wehren, sich nur irgendeine Form der Restitution vorzustellen und so weiter und so fort.
Ja, ich habe ein kleines Problem mit der Ästhetik. Und zwar ist es ja eine sehr glatte Ästhetik, auch eine Ästhetik, die halt irgendwie also so Macintosh-mäßig ist. Also dieses, also weißt schon, was ich meine? Vielleicht also einfach eine glatte Ästhetik, der man sich leicht also annehmen kann, die hat auch überzeugt und mich würde dann interessieren, weil du hast halt am Schluss gesagt, ja, es ist ein Risiko, die Wahrheit zu sagen. Irgendwie hast du da wohl Griechisches zitiert und wäre jetzt so meine Frage, ist da das Risiko dabei, wenn ihr sowas macht, dass man nicht erkannt wird? Also, weil viele Leute haben sich ja auch getäuscht gefühlt und haben gesagt, so ja, Mann, das ist jetzt wirklich real. Und die machen das wirklich, also es ist eigentlich auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie das nicht machen würden, sondern es ist eigentlich sehr absehbar oder irgendwie ziemlich integriert so im allgemeinen kollektiven Bewusstsein oder so. Und ja, siehst du da jetzt irgendwie so die einzige Strategie, also irgendwie was gegen, also ich eben, ja, es ist halt immer so, man kann jetzt so eine ganz krasse, ekelhafte, plakative Politik-Ästhetik betreiben oder halt irgendwie auch so was Glattes machen. Also es gibt halt wenig Möglichkeiten überhaupt ästhetisch, also gibt es nicht so eine Bandbreite, die man jetzt anwenden könnte. Also ich würde gerne mal wissen, was du dazu sagst.
Ja. Also das mit der Affinität, glaube ich, stimmt absolut. Das ist auch ein Konzept, das von der Afrika-Gruppe entwickelt worden ist. Ich meine, da kann man jetzt auch streiten, wie weit es sinnvoll ist, hier eine Ästhetik rauszusehen, aber was sie mal das Konzept einer Kommunikationsguerilla nannten. Und eine Strategie davon wäre, eine Überaffinität einfach ständig zu schaffen, um diese Vorsprünge herauszuholen. Also ständig eben diese Situationen aufrechtzuerhalten. Die Situation ist unter Anführungszeichen natürlich schon da oder auch sozial schon da. Was eben Situationismus dann immer war, das ist eine Komponente des künstlerischen, wie soll man sagen, idealerweise natürlich ein kleiner Nadelstich und dann geht das Ganze schon hoch. Das ging natürlich. Oder ein Abdriften, genau, was vielleicht ihnen dann kurz 68 passiert ist in einer gewissen Form. Aber vorher die hatten sie ja auch Probleme, das wieder zu schaffen. Und du hast absolut recht, es war auch so, dass es da dann, wie das aufgelöst wurde, sehr bosartige Reaktionen auch gab, dass man jetzt die Oma aus Wien und so weiter dahinter das Licht geführt hat und die kurz vor dem Herzinfarkt, also wirklich in der Form. Im Endeffekt, ja. Ich meine, wie gesagt, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu nah dran an dem Projekt, dass ich das wirklich so präsentieren muss und totgesagt, da kann man ja schlecht reden. Im Endeffekt hat es die NetBase mit dem Tod bezahlt, also diese Form des Risikos und das Risiko eintreten. Weil zum Schluss ging es wirklich dann gegen die Stadt Wien, also ganz zu Beginn war es natürlich gegen Schwarz-Blau, wo alles gekürzt worden ist im Budget, dann ist die Stadt Wien eingesprungen, um sich sozusagen als Hort der künstlerischen Freiheit irgendwie zu präsentieren. Wie klar war, dass Schwarz-Blau sich nicht lange halten wird, ab 2004 sind die Kürzungen zurückgegangen. Vielleicht kurz, weil du dieses Griechische, was ich da zitiert habe, das war natürlich jetzt eine Auflage von Gerald. Und weil es vielleicht anschließt, wo ich mich jetzt nicht zu weit traue, weil die Vorträge heute doch sehr weit entwickelt waren. Aber diese Idee der Doppelstrategie an der Parisie interessiert also mich persönlich schon sehr. Also das ist Foucault in Diskurs und Wahrheit, ein sehr spätes Buch, wo er ja sozusagen eine Genealogie von einer politischen Parisie, hin zu einer persönlichen Parisie sieht und die immer aber in einer Doppelstrategie verknüpft haben will. Also das heißt, die erste Form, die ich noch gebracht habe, ist ein Aufstehen gegen Öffentlichkeit, wie zum Beispiel, sein Beispiel ist Diogenes, der gegen Alexander sich beschwert. Und das zweite ist aber dann so eine Art mit Sokrates, von Platon in Laches erklärt, wie es passieren kann, dass sozusagen auch diese sich selber gegenüber die Wahrheit sagen oder andere dazu verleiten, selbst die Wahrheit zu sagen, sozusagen hier eine Verkoppelung oder Verkettung von ja, kollektiven Praxen stattfinden kann. Und ob da vielleicht irgendwelche Vorsprünge herausziehen könnten.
Also meinst du, dass sich jetzt das Bewusstsein dagegen eher noch gesteigert
hat? Ja, also ich glaube, zuerst mal Grenzen wahrzumachen, dagegen auftreten, aber durchaus dann in einem Prozess so einer, ja, komisches Wort, aber in einem selbstreflexiven, immer wieder selbstkonstituierenden Prozess vorwärts schreiten.
Ja, also ich liebe ja gegen Surveillance und Counter-Surveillance-Maßnahmen, aber eine Frage, die vielleicht in eine bisschen ähnliche Richtung geht, wie das gerade gefragt wurde, bringt man damit nicht Leute auf falsche Ideen? Also wenn ich mir so nette Google-Map-Applikationen anschaue wie RottenNeighbor.com, wo man seine Nachbarn bewerten kann und sagen kann, nicht hier hinziehen, ist ein ganz furchtbarer Mensch und hier ist das YouTube-Video dazu, wie er betrunken zur Mülltonne wackelt, gibt es. Frage mich immer, warum klingen Counter-Surveillance-Maßnahmen in Kunstaktionen so gut und sind in der praktischen, Welt, also de facto kommerziellen Welt dann immer so schrecklich? Kann man da irgendwie Grenzen einziehen, um das zu verhindern, sozusagen? Irgendwelche guten Ideen?
Grenzen einzuziehen. Also wie gesagt, da bin ich jetzt nicht so wahrscheinlich der Experte. Also was ich auf jeden Fall beweisen würde, wäre jetzt der Marco Payan und dieses Marco Lab, die sich mit dem seit längerem auseinandersetzen. Die sehen das aber tatsächlich so ein bisschen als einfach und haben auch von der EU das Geld bekommen. Ja, die sehen sich als zivile gegen, als Konsortium einer zivilen Gegenaufklärungs-Sonst-Einheit, die durchaus, aber ich verstehe schon, was du meinst, aber da habe ich wahrscheinlich jetzt keine gute Antwort parat. Wie man sozusagen diese Grenzüberschreitungen dann selber nochmal eingrenzen sollte. Also ich gebe dir liebend gerne dieses Mal, vielleicht findest du da was, aber ja, ich verstehe, aber in dem Fall war es halt, wahrscheinlich weil es unter dem Motto Fake lief, waren auch die Konsequenzen jetzt nicht so hart. Sobald, also wir hatten auch mal eine Aktion, wo egal, eine Kuh entführt haben, die Bundesregierung 2005 mal so als, damals feierten wir Jubiläumsjahr wegen Befreiung Österreichs, natürlich nicht 45, sondern 55 von den Russen. Und das wurde dann so, da waren Kühe früher und das haben die Russen so gehalten, wir haben eine von denen gekidnappt, virtuell in der Form. Und dann war schon natürlich auch mit Anklage und so weiter und die Kriminalpolizei ermittelt. Aber zum Schluss, nachdem das aufgelöst, es passiert ja nichts, es gibt ja auch keinen Tatbestand. Also vielleicht ist es ein bisschen eine schwache Form der echten Risikorede, wenn man so will, wenn man mit so Fake-Dingen arbeitet. Auch im ästhetischen Sinn wahrscheinlich.
Ja. Also in diese Frage variierend. Ich würde ein Plädoyer halten dafür, es nicht zu probieren, das zu begrenzen. Davon abgesehen glaube ich aber auch nicht, dass es sich begrenzen lässt. Aber aus einem anderen Grund würde ich keine Grenzen einziehen. Auch wenn sozusagen Problematiken daraus erwachsen, wo massiver Schaden für Einzelne entsteht. Aber das ist das Risiko. Es gibt ohne dieses Risiko, gibt es keine Bewegung, gibt es kein Werden. Also man kann das nicht im Vorhinein sozusagen eigentlich schon kontrollinstanzlich und begrifflich kontrollieren. Es funktioniert nicht. Das ist ein Preis, das ich möchte auch mal versuchen, auf den Hintergrund einzugehen, den ich vermute, der sozusagen in deiner Aussage drin steckte, damit da Leute nicht auf dumme Ideen kommen. Das kann ich nicht kontrollieren, weil alles, was ich sage, was ich rauslasse, führt sofort ein Eigenleben. Das gehört mir nicht. Egal, ob ich schreibe oder wie ich jetzt spreche und das wird aufgezeichnet und so weiter, da können Leute auf dumme Ideen kommen. Wenn ich das so bewerte, dann ziehe ich einen normativen Maßstab ein. Kann ich machen, aber den kann ich nicht verallgemeinern. Das ist schon mal das erste Problem, von dem aus sich sozusagen eine größere Grenzziehung ausschließt. Und das zweite ist, ich vermute dahinter eine Problematik, die man so benennen könnte, nicht schuldig werden, ja, sich nicht verschulden. Also auch im ethischen Sinne. Und darüber nachzudenken, führt zumindest für mich zu dem zwischenzeitlichen Ergebnis, dass das nicht geht. Wir sind immer schon verschuldet in vielerlei Hinsicht. Und die Erkenntnis, ist also nicht der Geständniszwang dessen und ich fühle mich schuldig und habe ein schlechtes Gefühl, sondern wirklich damit umzugehen, führt in neue Freiheitsgrade, würde ich behaupten. Das können wir jetzt nicht weiter entblättern, aber das so als Gedanke dazu. Ich vermute, das steht dahinter. Also man kommt nicht unschuldig durchs Leben.
Nee, da oben war erst mal darüber. Wir haben jetzt noch, wir könnten jetzt vielleicht sammeln, möchte noch jemand, weil sonst kommen wir langsam gegen Ende. Dann würde ich das.
Also ich habe jetzt gerade noch das Problem sozusagen, es geht ja um eine künstlerische Praxis, wenn ich das richtig verstanden habe, wo wir doch eigentlich nach einem politischen Statement suchen sozusagen. Ja? Also wir wollen es ja wirklich, das ist ja nicht irgendein Spaß, den wir machen, sondern es ist ja, wir wollen das ja wirklich verändern oder zumindest steht der Gedanke oder das Bedürfnis danach, das verändern zu wollen. Also die Frage nach, wie weit man das Kunst sein lassen kann, um das ernsthaft in eine, sozusagen als Wahrheit formulieren zu können und die dann damit auch ein Risiko trägt.
Das ist jetzt.
Also insoweit, also ja.
Ich würde uns kurz auch noch dazu ergänzen, wenn das also zur selben Arbeit, weil ich habe eine andere Frage. Ich habe nicht genau verstanden, was jetzt mit dieser Nike-Platz-Geschichte rausgetrieben wird. Also ich habe einerseits verstanden, dass es innerhalb der Wiener Diskussion um den Karlsplatz quasi nochmal ein Statement gegen sozusagen eine bestimmte Form der Umformung, die den sozusagen nochmal säubert, also von einer bestimmten Szene, die ja auch sich getroffen hat. Den Teil finde ich eigentlich interessant, da würde ich eigentlich gerne noch ein bisschen mehr zu hören. Wenn ich aber die Idee von so einem Nike-Platz nicht genau verstanden habe, weil es doch eigentlich, wenn ich das von der Analyse her, ist es doch so, dass unsere Stadt wird an große Firmen verkauft, das genau den Antiamerikanismus hervortreibt, aber ja nicht bricht. Also er wird sozusagen vorgetrieben, aber es gibt genau nicht, also die Auflösung, haha, ist doch nur ein Fake, führt dann ja nicht dazu, zu einer präziseren Kapitalanalyse zu kommen, aus der heraus dann mal gucken kann, dass vielleicht das Verhältnis von Staatsapparat zu großen Firmen vielleicht was miteinander zu tun hat oder wie es miteinander zu tun hat und so weiter. Und ich eher das Gefühl, dass es dann doch so ein komischer Effekt, dann ist ja gut und die AOL-Arena kann ruhig AOL-Arena heißen oder also nur unsere öffentlichen Plätze, die sollen mal öffentliche Plätze bleiben. Also da ist mir sozusagen die politische Ausrichtung nicht so ganz klar, weil auf der anderen Seite fand ich dann, was zumindest in dem Film zu sehen war, wenn da so die Vorträge gehalten wurden, fand ich zumindest sehr offensichtlich, dass es eine Kunstaktion ist, die Texte sind schlecht gelesen, es gibt keine, es fehlt genau alle Smartheit, die so eine Werbekampagne von Nike dann auch hätte, also die das wirklich ambivalent machen würde, sondern es ist dann so klar, das ist doch eher so eine Politkunst.
Ja, vielleicht zum Letzten. Wir da auch ein Kommentar war, wie will man ohne Geld etwas machen? Also klar, das waren jetzt alles, in dem Fall waren es alle Laien im Großen und Ganzen. Die Idee bei solchen Dingen ist, dass es aber nicht so sehr darum geht, eben direkt jetzt vor Ort dieses zu machen, sondern eher direkt in die Massenmedien einzusteigen. Das wäre so immer so das Grundkonzept. Was bei Nikeplatz besser passiert ist, bei System 77 auch, ich meine ATV kann man jetzt rumreden, da sind wir vielleicht dazu, die Frage, ob es gefährlich wird, stellt sich gar nicht so, weil es total schwierig schon mal ist, überhaupt da hineinzukommen im Großen und Ganzen. Was ich mit der Kuh meinte, also die Kronenzeitung, kennen Sie wahrscheinlich, der haben wir sogar einen Kuhfuß extra vor die Tür gelegt, aber die hatte dann halt, ja, die sagt halt, wir schreiben über sowas natürlich nicht und das ist auch sehr enttäuschend dann zum Schluss. Beim Kunstblatt, ja, ich meine, die Idee ist schon, wahrscheinlich ist es ist halt spezifisch, weil es direkt um ein lokales Phänomen geht, diesen Kunstblatt und sehr viel österreichische Elemente auch drinnen sind, aber es war schon der Versuch auch da, es ein bisschen plakativ mit sowas zu verknüpfen wie Nike. Ich meine, klar, das ist so ziemlich das, wird auch dann gesagt, das Schreckensgespenst schlechthin. Es ging aber schon auch darum, das zu kombinieren mit vielen Dingen. Also es war schon ein Versuch sozusagen als Kriegsmaschine, traue ich mich jetzt mal, da über diesen Platz zu rollen ein bisschen. Und es gab eine Bürgerinitiative, die gefaked worden ist, die auch ständig mit diesem Antiamerikanismus gespielt hat. Die hieß einfach auch nur, öffnet den Karlsplatz oder irgendwie so. Und Verkehrshölle.at war die URL-Adresse. Und es war halt ein Versuch, hier sozusagen die Diskussion überhaupt mal, die angeboten worden ist, aber dann nie vollführt worden ist, von Seiten der Stadt Wien, anzustoßen und weiterzutreiben. Und sie sozusagen ein bisschen auch vor vollendete Tatsachen zu stellen im Großen und Ganzen. Da war auch eine Kombination mit einem Mediencamp, das gleichzeitig den ganzen Sommer über dort war und Radio Orange, also es sind halt freie Initiativen von Radio, die Idee eines Community-Kanals, der dann später auch wirklich kam, wo mittlerweile die Stadt Wien selber ihr Programm macht, sozusagen als Werbebotschaften. Also die Idee, natürlich wird sowas auch eingeholt. Vielleicht dieses Community-TV ist eines der besten Beispiele. Also es ist extrem, es war viel Arbeit da, Community, da kann man wieder herumstreiten. Ich glaube, von Nicholas Rose gibt es eben diesen tollen Artikel in Gouvernementalität der Gegenwart. Also geht aber zu weit jetzt. Also in diese ganzen Netzkulturen, dieser ganze Community-Gedanke ist sehr mit Vorsicht zu genießen. Aber die Idee war einfach mal vorwärts zu preschen, ja, mit etwas. Und künstlerische Praxis, das hat sehr stark damit zu tun, was ich meinte mit diesen Tactical Media, dass da die Idee einfach war, dass die neuen, vielleicht ist das auch ein bisschen zentriert gesehen, aber dass diese neuen Kulturtechnologien, ja, im Grunde genommen vielleicht von der Wirtschaft wird es immer als digitale Revolution ausgerufen, was natürlich auch so nicht stimmt. Aber es gab zumindest erstmals die Idee, deswegen gab es auch sowas wie Public Netbase. Das war im Grunde genommen nur da, Künstlergruppen eine E-Mail-Adresse und ein bisschen Webspace zu geben. Oder die digitalen Städte in Amsterdam und in Berlin gab es die mal ganz kurz und so weiter. Früher war das ja nicht erschwinglich sozusagen. Dann kam aber die Idee dazu, plötzlich passierte etwas und eine Dynamik, wo sich vielleicht das Kunstfeld selbst ein bisschen entgrenzen könnte. Und dann war die Idee, ich meine, Bei der NetBase steht es halt immer drin, es geht darum, sozusagen Schnittstellen zu schaffen zwischen Technologie, Wissenschaften und Kunst. Und da war halt sehr, ja, war halt sozusagen, darum habe ich oft von künstlerischen Praxen im Plural gesprochen.
Ja, vielen Dank. Alles Weitere gleich auf dem Gang. Vielen Dank für den Vortrag jetzt.
Danke.
Passierte etwas und dann kam eine Dynamik heute Abend nochmal, also jetzt nochmal den Hinweis, Magnete, so eine Mischung aus Kunst und Party, 21 Uhr, Raum 11 unten bei der Aula und morgen geht es hier, nicht, dass Sie alle zu früh kommen, erst um 10.30 Uhr weiter mit Aesthesis des Denkens.